Wir machen den Weg frei, ist der Slogan einer großen Bank in Deutschland, die uns verspricht, dass wenn man mit ihr zusammenarbeitet, das Leben sozusagen eine geebnete, gerade Straße vor sich hat. Was sie uns natürlich nicht erzählt, dass man im Rücken dann die Berge der Zinsen anhäuft. Aber das ist eine andere Geschichte, das ist das Geschäft. Wir machen den Weg frei und der Slogan ist deshalb so erfolgreich, weil die Leute an dieser Stelle eine tiefe Sehnsucht beantwortet bekommen. Wir möchten gerne ein Leben haben, das auf ebener Straße geführt wird. Möglichst glatt. So glatt wie hier oben vielleicht der Belag. Wir möchten widerstandsfrei durchs Leben kommen. Wir möchten ein Leben haben, das, wenn es irgend geht, nicht die Höhen und Tiefen aufweist. Höhen schon, aber keine Tiefen. Was wir uns oft damit gar nicht klar machen, ist, dass wenn ein Leben nur hohe Phasen kennt, es keine Unterscheidung mehr gibt. Wer nur in einem Hoch lebt, lebt unterschiedslos gleichmäßig, fast willkürlich. Es ist egal, was dann passiert. Das, was das Leben hier auszeichnet, sind Höhen und Tiefen, sind schöne Zeiten und weniger schöne Zeiten. Sind Zeiten, in denen wir erfolgreich sind, in denen wir feiern. Hochzeiten und Hochzeiten, ist ja nur von der sprachlichen Artikulation unterschiedlich. Aber sind ja eigentlich Zeiten, in denen es Besonderes zu feiern gibt. Wir möchten solches Leben haben. Leben, in dem gefeiert wird. Leben, das glatt läuft. Leben, das Erfolg hat. So wie jetzt am Wochenende. 4 Tage Trauerfeiern beim Eishockeyverein in Ingolstadt. Wer gestern auf dem Marktplatz die jungen Leute, die so hart gekämpft haben, die letzten Male gesehen hat, hat die Spuren von 4 Tagen Feiern ganz tief unter den Augen eingegraben gesehen. Manchen konnten das gedämpfte Tageslicht nur noch ertragen, indem sie bei Kälte und grauem Himmel Sonnenbrillen trugen. Gezeichnet vom Feiern. Wie gelingt Leben, wenn wir in unserem Leben, in unserer Vorstellung unseres Lebens eben nicht nur, weil wir es wissen, eben nicht nur geebnete Bahnen vor uns haben? Wie bringen wir das zusammen, diese Sehnsucht nach Hochzeiten und der Wirklichkeit unseres Alltags? Wie bringen wir das zusammen, diese Sehnsucht nach einem erfolgreichen, glatten Durchkommen durch unseren Alltag und durch die Geschicke des Lebens und den realen Widrigkeiten, die sich in unserem Leben auftürmen und uns entgegenstehen? Wie kriegen wir es zusammen, dass Zeiten von Krankheit und Not, Schmerz und Trauer für uns nicht sozusagen ein Abgrund bilden, in denen wir verschluckt werden, wo wir scheitern und wo wir wie an eine Wand fahren und uns dann kaum noch zusammenfinden können, weil wir zerbröselt sind mit all dem, was uns auszeichnet? Wie kriegen wir das zusammen? Ich habe die Predigt heute bewusst überschrieben, damit Leben gelingt. Als eine Formulierung von einem Prozess, damit Leben gelingt, braucht es eine Landkarte. Damit Leben gelingt, braucht es eine feste Orientierung, braucht es eine Verankerung meines Lebens an einer Stelle, von dem aus ich sozusagen weitergehe. Damit Leben gelingt, brauche ich Menschen an meiner Seite, die vielleicht mit mir gehen. Damit Leben gelingt, brauche ich Hilfe. Damit Leben gelingt, brauche ich eine Orientierung von dem, was wichtig und weniger wichtig ist, was bedeutsam und weniger bedeutsam ist. Damit Leben gelingt, brauche ich einen, der mir zeigt, wie es geht. Wir alle haben mehr oder weniger in unseren Familien, in denen wir groß geworden sind, Anleitungen bekommen, bestimmte Dinge zu tun. Mein Vater hat mir beigebracht, wie man richtig Kaffee kocht. Und wer zu mir kommt, wird erleben, dass ich sehr gut aufgepasst habe. Mein Kaffee schmeckt. Ich sage damit nicht, ich höre es schon. Alle, die jetzt eine innere Botschaft empfunden haben, was sagt er da über meinen Kaffee aus? Ihr müsst an eurem Selbstbewusstsein arbeiten. Das ist nicht mein Thema. Ich sag nur, mein Kaffee schmeckt. Ich bin angeleitet worden. Ich habe gelernt. Ein anderer hat von seinem Vater gelernt vielleicht, wie man Dinge repariert. Da hat der Vater gezeigt, wie es geht. Und ich habe aufgepasst, ich habe es probiert, ich habe es nachgemacht, habe mich erinnert und habe gelernt, so gelingt es, wenn man eine Steckdose repariert. So wie Papa mir das gezeigt hat, so gelingt es. Oder Bremsbeläge wechseln, ich weiß nicht, ob man das heute noch machen kann. Früher hat man das irgendwie gelernt, da konnte man das noch am Wochenende sehen, dass Papa mit dem Sohn unterm Auto lag oder am Auto schraubte. Und ich habe es gelernt, ich bin angeleitet worden. Oder wir kriegen es gerade bei uns in der Familie mit, dass immer wieder mal das Telefon klingelt. Mutti, wie macht man das? Wie hast du die Soße gemacht? Wir werden angeleitet, damit es gelingt. Damit Leben gelingt. Wer hat uns angeleitet und wie können wir es lernen, dass Leben gelingt? Damit Leben gelingt. Ich möchte uns den Text lesen aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2. Ab Vers 21, es heißt B, das heißt deshalb so, weil die Einteilung früher anders lief. Ich lese mal ab Vers 21 aus der Herder-Übersetzung. Denn dazu seid ihr berufen. Das ist eigentlich der Satz, der sich auf den Abschnitt davor bezieht, aber die Brücke bildet zu dem, was danach kommt. Denn dazu seid ihr berufen, schreibt Petrus, hat doch auch Christus für euch gelitten, und euch ein Vorbild hinterlassen, damit ihr in seine Fußstapfen tretet. Er tat keine Sünde und ward kein Trug erfunden in seinem Mund. Da er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Da er litt, drohte er nicht, sondern stellte es dem anheim, der gerecht Gericht hält. Er trug unsere Sünden an seinem Leib selbst auf das Kreuz hinauf, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben sollten. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden, denn ihr seid umhergeirrt wie Schafe. Nun aber seid ihr heimgekehrt zum Hirten und Hüter eurer Seelen. Damit Leben gelingt. Ist es gut, wenn wir in unserem Leben jemanden haben, der Erfahrung mit den Höhen und Tiefen des Lebens hat. Damit Leben gelingt, ist es gut, jemanden zu haben, ihn an der Seite zu wissen, der uns durch dieses Leben begleitet und uns Anteil gibt an den Erfahrungen und an dem, was zum Leben gehört. Der uns zeigt, wie es geht und wo es lang geht. Als Petrus den Brief an, ja, eben keine Gemeinde schrieb, sondern an die Gläubigen in der Diaspora, an Menschen, die verstreut in kleinsten Zirkeln irgendwo in der Landschaft der heutigen Türkei lebten, irgendwo sozusagen als Einzelkämpfer, als kleinste Minigemeinschaft. Wahrscheinlich waren es Leute, die durch Handel und Verkehr in größeren Zentren gläubig wurden und nun zurückgegangen sind in ihre Dörfer, in ihre kleinen Städten, auf das Land, wo sie herkamen. Und dort lebten sie als Christen entdeckt oder unentdeckt. Und der Brief, den Petrus schreibt, ist ein Brief, der rundgereicht wurde, der verlesen wurde, der weitergegeben wurde in die Gemeinden hinein. Oder in die kleinsten Gruppen eben hinein, wo Menschen sich trafen. Und diese Christen, die stärkt er. Er ermutigt sie, ihr Leben zu führen in einer Zeit, die für sie nicht einfach war. Das, was Petrus als Hintergrund für sein Schreiben hat, ist die Situation von Christen, die mit den Problemen und Schwierigkeiten fertig werden mussten, als Christen in einer Umwelt, wo sie allein waren, wo sie auffielen, weil sie anders lebten. Wir selbst sind ja heute in einer Zeit, die ähnlich sich aufspaltet und weiterentwickelt oder wieder sozusagen entwickelt in eine so breite aufgestellte religiöse Vielfalt. Heute kann jeder glauben, was er will. Hauptsache, wenn man das Gefühl hat, es funktioniert, ist gut. Und wenn es dort Leute gibt, die nun sagen, es gibt eine Wahrheit, es gibt einen Gott, es gibt einen Herrn, es gibt eine Erlösung, es gibt einen Himmel, dann fällt man auf. Und dann ist mit der Toleranz der Toleranten ganz schnell zu Ende. Wenn ihr mal überlegt und beseht, so Talkshows in den Fernsehen, solange man mit den Wölfen heult, solange man alles so sieht wie die anderen, alles gut. Aber wenn dann einer sagt, das sehe ich anders, weil, und es auch begründet, dann ist die Toleranz, von der die anderen leben, die die anderen ständig im Mund führen, ganz schnell zu Ende. Dann ist das nicht mehr, das ist deine Sache, sondern dann ist da Widerstand. Man möchte es so nicht hören. Man will es so nicht wahrhaben. Petrus schreibt diesen Männer und Frauen, die in der Diaspora leben, dass sie sozusagen innerhalb ihrer Gesellschaft trotzdem zum Herrn stehen sollen, für die Obrigkeit beten sollen, dass sie mit schwierigen Dienstherren gnädig und vergebend umgehen sollen. Und der Gedanke, der hier, wie gesagt, der letzte Gedanke, der vorausgegangen ist, unserem Abschnitt, da heißt es dann zum Beispiel, nein, wenn ihr standhaft Leiden aushaltet, die ihr wegen eures rechtschaffenen Handelns erfahrt, das ist die Wirklichkeit. Sie verhalten sich aufrecht, orientieren sich am Wort Gottes, fallen damit auf und werden deshalb sozusagen, wir würden heute sagen, gedisst oder schlecht gemacht, gemobbt oder verleumdet. Man karikiert sie, man macht sich über sie lustig, man erdichtet Dinge über sie und für sie, stellt es ins Facebook und andere Netzwerke sozialer Art, um sie damit in irgendeiner Form mundtot zu machen oder um sie zu outen als Leute, die ewig gestrig sind oder was auch immer. Bloß damit man die Stimme, die dahinter steckt, damit man den Impuls, der darin liegt, in dem, was sie sagen und wie sie leben, damit man diesen Impuls entwerten kann. Ist es nicht besser, könnte man sagen, man macht dann mit, wozu die Anstrengung? Nein, sagt Petrus, bleibt standhaft. Bleibt standhaft, wenn ihr das tut, das ist Gnade bei Gott. Wenn ihr so lebt und wenn ihr wegen eures rechtschaffenen Handelns, wenn ihr wegen der Nachfolge Jesu, wenn ihr wegen eures Bekenntnisses für Jesus sozusagen aneckt, dann sollt ihr wissen, in den Augen Gottes wird das Lohn empfangen. In den Augen Gottes ist das rechtschaffen. Für euch ist es schwierig auszuhalten, schwere Zeit, aber in den Augen Gottes ist das Gnade. In den Augen Gottes ist es etwas, was kostbar und wertvoll ist. Dass du das für mich getan hast, kennen wir ja manchmal solche Sätze, im Zwischenmenschlichen. Ja, dass jemand dann sagt, oh, jetzt habe ich kein Brot mehr. Und irgendwie ist dann einer weg aus der Familie und dann kommt er wieder und hat irgendwo Brot aufgetrieben. Dass du extra noch mal abends um 9:30 ins Geschäft gefahren bist, nur um mir, dass du das für mich getan hast. Wir kennen solche Situationen, wo Menschen anderen Menschen Gutes tun, einen Gefallen tun, der mit hohem Aufwand verbunden ist. Dass du das für mich getan hast, dann sagen wir meistens anerkennend solche Sätze. Gott sagt es an der Stelle, wo wir aushalten, weil wir an ihn glauben, weil wir ihm nachfolgen, dass unser Leben sozusagen Tiefe bekommt, dass wir ungerecht verfolgt und begleitet werden, dass wir verleumdet werden, dass wir anecken, dass wir geoutet werden, dass wir ausgestoßen werden, dass wir für ewig schräge gehalten werden. Da, wo wir das für Jesus tun, haben wir bei Gott Anerkennung, dass Gott sagt, dass du das für mich aushältst, ist mir sehr wertvoll. Das bedeutet mir, dem lebendigen Gott, sehr viel. Wenn du um der Wahrheit willen stehen bleibst für mich, wenn du nicht weggehst, wenn du bei mir bleibst, wenn du zu mir stehst. Wir kennen die Situation im Johannesevangelium Kapitel 6, als Jesus die Jünger fragt, wollt ihr auch gehen? Jesus hatte sehr markant gepredigt. Etliche gingen, wer kann das hören, und wandten sich ab. Der spinnt, das kann man doch so nicht sagen. Also Argumente, wie wir sie heute auch oft kennen. Und Jesus fragt dann seine Jünger, wollt ihr auch gehen? Und da kommt das Bekenntnis des Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Gott erkennt es an, wenn wir uns zu ihm stellen und bei ihm bleiben und für ihn eintreten, weil wir ihn lieb haben. Aber damit das geschieht, weil das überhaupt geht oder damit das überhaupt geht, müssen wir noch einen Zwischengedanken elementar zulassen, nämlich das, was Petrus den Jüngern schreibt, seinen Jüngern, den Gläubigen in der Diaspora, in der Zerstreuung: Ihr habt eine Berufung erfahren. Ihr seid von Gott gerufen in die Nachfolge, seid von Jesus in die Nachfolge gerufen und Christus hat euch ein Vorbild gegeben. Christus hat euch gezeigt, wie sein Leben gelingt, wie das geht, was das bedeutet, ihm nachzufolgen. Mir fiel in der Vorbereitung ein altes Lied ein, das ich in unserem Liederbuch hier nicht gefunden habe, aber etliche unter uns, die so meinen Jahrgang teilen, werden sich vielleicht daran erinnern. Da heißt es: Ich möchte, dass einer mit mir geht, der's Leben kennt, der mich versteht, der mich zu allen Zeiten kann geleiten. Ich möchte, dass einer mit mir geht. Ich warte, dass einer mit mir geht, der auch im Schweren zu mir steht, der in den dunklen Stunden mir verbunden. Ich warte, dass einer mit mir geht. Und dann geht es weiter. Es heißt, dass einer mit mir geht, der das Leben kennt, der mich versteht, der mich zu allen Zeiten kann geleiten. Es heißt, dass einer mit mir geht. Und in der letzten Strophe hören wir dann: Wir nennen ihn den Herrn Christ, der durch den Tod gegangen ist. Er will durch Leid und Freuden mich geleiten. Ich möchte, dass er auch mit mir geht. Das ist das, was Petrus den Menschen in der Zerstreuung, in ihrer Glaubensnachfolge zuruft. Da ist einer, der ist durch alle Tiefen gegangen. Da ist einer, der ist sozusagen verleumdet worden. Da ist einer, der es erlebt hat, dass man ihn verlassen hat. Da ist einer, der eure Schuld und Verschuldung, von denen ihr ja auch merkt, dass sie in eurem Leben ist, wo ihr spürt, das ist nicht gut gegangen, da bin ich schuldig geworden, da habe ich Mist gebaut. Da ist einer, der sich nicht wegdreht und euch liegen lässt und sich von euch abwendet. Der spinnt ja, der ist ja irgendwie einer von gestern oder was auch immer. Auf den ist kein Verlass. Nein, Christus bleibt. Da ist einer, der zu dir steht, der bei dir bleibt, der deine Sünde getragen hat. Da ist einer, der verleumdet wurde und der nicht zurückschimpfte, der geschmäht wurde und der nicht heimzahlte. Da ist einer, dem gedroht wurde, dem Leid zugefügt wurde und der sein Schicksal nicht selbst in die Hand nahm, um es den anderen heimzuzahlen, heimlich oder unheimlich heimzuzahlen, sondern der sagte: Es ist die Sache Gottes, darüber zu richten, der es dem anheimstellte, der gerecht Gericht hält. Wie kann man so leben? Was bringt das? Damit Leben gelingt. Ich gucke manchmal gerne Sport und manchmal hat man den Eindruck, manche Sportler haben in so einem Mannschaftssport einen Punkt erreicht, weil sie immer wieder gefoult wurden oder weil man sie hart anging. Sie versuchen irgendwie es zurückzuzahlen. Man versucht dann sich so zu verbeißen in dieser Geschehen, in dem Sport, dass man irgendwie versucht, es dem anderen heimzuzahlen. Und eigentlich bleibt man damit unter den Möglichkeiten, die man rein technisch, spielerisch hätte. Man ist so fixiert, es dem anderen reinzudrücken und heimzuzahlen, dass man aufhört, sein Können in die Waagschale zu werfen. Wir sind gebunden in Schuld, wir sind gebunden in der Idee, ich will es dem anderen heimzahlen. Wir sind gebunden in der Vorstellung, da hat er mich verletzt, da hat er mir wehgetan und deshalb will ich mich an der Stelle an ihm rächen. Und das, was uns bestimmt, ist Rachsucht. Was uns bestimmt, ist die Fixierung auf das eigene erfahrene Leid. Das, was uns bestimmt, ist die Fixierung auf die Not. Das, was uns bestimmt, ist sozusagen das Elend, das mir widerfahren ist, in dem ich mich so befinde, emotional oder auch wirtschaftlich. Und Gott möchte, dass das Leben gelingt. Gott möchte, dass wir die Möglichkeiten, die wir haben, in unserem Leben zum Tragen kommen. Und deshalb sagt er, gib mir das, was deine Sorgen sind. Ich will mich drum kümmern. Gib du mir das, was dir Not macht. Ich will mich drum kümmern. Ich erinnere für mich sehr prägend eine Situation, als ich habe, glaube ich, schon mal erzählt, als ich durch den Eindruck hatte, Herr, so mal ganz rustikal gebetet, gibt es ja so, man sagt das ja nicht laut, aber so meistens so leise, Herr, hau ihm aufs Maul. Wo man so ganz ehrlich bei Gott ist, hau ihm aufs Maul. Warum kommt er immer davon und mir wird's immer vorgehalten? Warum muss immer ich und die anderen nie? Hau ihm aufs Maul. Und wo Gott einige Momente später in mein Herz antwortete, ist gut, mach ich. Ich kümmere mich drum. Ich wollte schon jubeln. Dann höre ich den nächsten Satz, aber ich mach's, wenn du nicht dabei bist. So ist Gott. Gott richtet gerecht. Gott kümmert sich um Belange, wo Menschen schuldig werden, auch um meine, wo ich einen anderen schuldig werde. Das haben wir immer vor Augen, dass Gott uns da dann zur Rechenschaft zieht und uns so vor sich stellt und mit uns darüber redet und nachdenkt. Und wir wären gern dabei, wenn es Gott mit den anderen macht, die an mir schuldig geworden sind. Und da sagt Gott, nee, den Spaß, dass du zugucken kannst, das ist nicht dein Geschäft. Ich kümmere mich drum. Mach du von dem Gebrauch, was ich dir in dein Leben gegeben habe, an Vergebung, an Neuanfang, an Kraft. Bleib nicht stehen bei der Fixierung auf das Erfahrene und Erlittene. Bleib nicht stehen an dem Gedanken, wie kann ich mich rächen, wie kann ich es heimzahlen. Gib mir das, was dir Sorgen und Not macht. Mach deine Hände leer, dann kann ich sie mit meiner Gnade und meiner Liebe füllen. Ich möchte, dass einer mit mir geht. Ich möchte, dass einer in meinem Leben an meiner Seite steht, der das Leben kennt, der weiß, wie es ist, geschmäht zu werden, der weiß, wie es ist, wenn man ihm böse mitspielt, der weiß, wie es ist, wenn man ihm Unrecht tut. Ich möchte, dass einer mit mir geht, der weiß, wie man sich fühlt, wenn man krank ist. Ich möchte, dass einer mit mir geht, der weiß, wie man drauf ist, wenn man trauert, wenn man Schmerz empfindet, wenn man Einsamkeit spürt. So einen brauche ich. Ich brauche einen, der zu mir steht, wenn es nicht rund läuft. Wenn man Erfolg hat, hat man viele Freunde. Ich brauche einen, der zu mir steht, wenn es mir dreckig geht. Wenn ich an die Grenze komme, meiner Möglichkeiten, an die Grenze mit mir selbst. Wenn ich mich selbst fast nicht mehr aushalten kann, dann brauche ich einen, der mich aushält. Petrus sagt, dass Christus für uns ein Vorbild geworden ist, dass er durch diese Stadien des Lebens von Verfolgung, Verleumdung, von Einsamkeit, von Not, sogar von körperlicher Verletzung, von Striemen, die ihm zugefügt wurden, von Verhöhnung, das hat er alles ausgehalten, hat nicht heimgezahlt, er hat es erlitten. Er hat nicht heimgezahlt, er ist da durchgegangen. Er trug unsere Sünden an seinem Leib selbst auf das Kreuz. Er hat die Strafe bezahlt, die wir hätten zahlen müssen. Durch seine Wunden, schreibt Petrus, seid ihr heil geworden. Und das, was wir hier haben im Text von Petrus, ist wahrscheinlich ein ganz altes gemeinsames Gebet und Bekenntnis der ersten Christen. Diese Formulierung, die Sätze, die hier in dieser Weise so beieinander gesetzt sind. Denn ihr seid umhergeirrt wie Schafe, sagt er dann, aber nun seid ihr heimgekehrt. Heimgekehrt zum Hirten und Hüter eure Seelen. Ich möchte, dass einer mit mir geht, der das Leben kennt, der mich versteht. Wer Jesus Christus nachfolgt, hat mit ihm jemanden an der Seite, der sich um ihn wie ein Hirte kümmert. Der da ist und einen Blick für das Leben hat und für meine Bedürfnisse und für meine Nöte, so wie ein Hirte guckt, wie sehen die Schafe aus? Brauchen Sie Ruhe? Müssen Sie weiterziehen? Haben Sie genug Weide? Brauchen Sie neue Weide? Wo ist die nächste Quelle? Wo kann ich Sie tränken? Wo können Sie Wasser bekommen? Das Auge des Hirten, der fürsorglich schaut, was seine Schafe brauchen, der sie leitet, der sie begleitet. Und der in seiner inneren Haltung den Menschen gegenüber daran interessiert ist, dass ihr Leben gelingt. Ein Hirte möchte, dass seine Schafe gedeihen, dass sie viel Wolle haben, dass sie gut im Futter stehen, dass sie, wenn er sie verkauft, auch einen guten Ertrag bringen. Und dafür muss es den Schafen gut gehen. Das ist die Intention, das ist die Haltung des Hirten. Petrus sagt, wenn ihr in der Bedrängnis eures Lebens seid, wenn ihr konfrontiert seid mit Tiefen, mit Nöten, mit schweren Lebenssituationen, mit Krankheit, mit Versagen, mit Dürrezeiten, ihr sollt wissen, da ist einer, der auf euch achtet und an eurer Seite ist und dessen Perspektive für euch wohlwollend ist. Er will, dass euer Leben gelingt. Er will, dass es euch gut geht. Er hat diesen Weg selbst durchschritten und durchlebt. Er ist in diesem Leben selber durch alle diese Tiefen gegangen, damit ihr wisst, da ist einer, der redet nicht nur davon, der hat es erlebt, erfahren und sich selber reingegeben. Der weiß, wovon er redet, vom Leben, in allen Höhen und mit allen Tiefen. Ich möchte diese kleinen Gedanken schließen mit einer kleinen Geschichte von Wilhelm Busch, die etwas von dieser eigenartigen Spannung der Not, der Schwere, der Verfolgung, der Bedrückung, der Tiefe des Lebens und der Schönheit und der Größe Gottes und Jesu zusammenbringt. Wilhelm Busch schreibt, er hat gerade Gottesdienst gefeiert, sitzt zu Hause, alles war wunderbar gut gegangen, ich sitze voll Dankbarkeit in meinem Sessel, eben will ich mir noch ein Buch vornehmen, da fangen die Sirenen an, Voralarm. Nun denke ich, das ist nicht ganz so bedrohlich, ich mache mich auf, um Radio zu hören, was wohl los ist und da auf einmal ein wüstes, nervenzerreißendes Heulen, ein ohrenbetäubender Krach, die erste Bombe. Wilhelm Busch ist groß geworden im Ruhrgebiet, in Essen, da wo die Kruppwerke standen, und hat dort sehr viel Alarme dieser Art dann auch erlebt. Der Alarm kam natürlich zu spät für uns, um noch in den nahen Bunker zu laufen. Sekundenlang Türen schlagen, rennen, schreien, dann findet sich die ganze Hausgemeinschaft wieder unten im Keller. Oh, dieser Keller. Es ist uns allen klar, dass er keinen Schutz bietet, wenn nur eine dieser schweren Bomben in der Nähe des Hauses krepiert. Und nun bricht die Hölle los. Brandbomben zischen herunter, schwere Bomben heulen heran. Das Kellerlein schwankt wie ein Schiff im Sturm. Über uns klirren, da sind gerade die neu eingesetzten Fenster wieder in die Brüche gegangen. Ich schaue auf die Uhr. Erst 5 Minuten sind vorbei. Und so ein Angriff dauert sicherlich 45 Minuten. Es ist qualvoll. Die junge Frau, die oben im Haus wohnt, hat sich auf den Boden gekauert und wimmert nur. Kinder, sage ich, wollen wir nicht einmal ein Lied singen? Und schon stimme ich an. Stark ist meines Jesu Hand und er wird mich ewig fassen, hat zu viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen. Wie gut ist es, dass meine Kinder jede Woche ein geistliches Lied gelernt haben, das sie mir Sonntag morgens aufgesagt haben. Nun können wir das halbe Gesangbuch auswendig singen. Und so singen wir ein Lied nach dem anderen. Wie viel du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt. Wir singen aus der Not und dem Entsetzen heraus. Wir singen uns alle Furcht vom Herzen. Wir singen unsere Glaubenslieder dem drohenden Tod ins Angesicht. Wenn sich die Sonne verhüllt, längst ist der elektrische Strom weg und die Finsternis umhüllt uns. Und der Löwe um mich brüllt und wie er gerade brüllt. So weiß ich auch in finsterer Nacht, dass Jesus mich bewacht. Endlich ist der Angriff vorbei. Wir stürzen hinauf, überall Flammenschein. Unsere Wohnung ist ein Chaos. Und doch sind wir froh, dass das Haus noch steht. Vor dem Haus liegt die Leiche eines Mannes, dem der Luftdruck das Gesicht wegriss, das nun unheimlich grinsend neben ihm liegt. Wir schütteln uns den Kalk aus den Betten, bringen die Kinder zu Bett, dann beuge ich mich über meinen Jüngste, um mir einen guten Nachtkuss zu geben. Da schlingt die Kleine die Arme um mich herum und sagt aus tiefstem Herzen: Papa, das war schön. Einen kurzen Moment bin ich fassungslos. Schön? Das Entsetzliche schön? Aber es ist wahr, das Kind hat recht. Ja, es war schön. Es war schön, als wir unsere Jesuslieder sangen, mitten im Rachen des Todes. Es wäre schön, denn wir hatten alle gemerkt, dass während dieses Singens der Herr Jesus sein Wort wahrmachte. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Ja, es war schön, als ein großer Friede über uns kam, sodass auch die wimmernde junge Frau still wurde. Es war schön. Und es ist schön im Leben und es gelingt ein Leben dann, wenn wir diesen Jesus, der selbst durch alle Höhen und Tiefen gegangen ist, woran wir uns heute erinnern, wenn wir Abendmahl feiern, wenn wir wissen, dass dieser Jesus an unserer Seite und in unserem Leben ist. Es ist schön. Es braucht dazu diesen Gedanken und die Erinnerung untereinander und miteinander, dass dieser Jesus da ist. Und dass Jesus uns auf unserem Weg durch unser Leben die Tiefen nicht erspart. Aber dass Jesus mit uns, bei uns, in unseren Tiefen unseres Lebens ist und steht und uns nicht drangibt, nicht aufgibt. Und selbst dann, wenn wir ihn nicht festhalten können, ist er derjenige, der uns aufnimmt, der uns festhält, der uns trägt oder der uns in tiefster Nacht, wie es die Hirten zu tun pflegten, mit seinem starken Stock auf den Boden stampft, sodass wir fast vibrierend unter uns spüren, dieser Ton, dieses Stampfen des Stockes, dieses Schlagen des Stockes in der Dunkelheit, das die Schafe hören und wahrnehmen, signalisiert ihnen, der Hirte ist da, ich kann ruhig sein, ich bin nicht allein. Ich bin nicht aufgegeben. Der starke Hirte ist da, der Hüter meiner Seele, er ist da. Und er wacht darüber, dass ich ankomme. Meine Schafe hören meine Stimme, sagt Jesus. Und sie folgen mir. Und er betet im Johannesevangelium im Kapitel 17, dass keines der Schafe, die der Vater ihm gegeben hat, verloren geht. Und er sagt dem Vater, kein Schaf, das in meiner Herde ist, ist preisgegeben und losgelassen. Es ist schön, wenn dieser Herr an unserer Seite in unserem Leben steht. Er hat diesen Weg für uns freigemacht. Er hat diesen Weg für uns gangbar gemacht. Dieses Wort, ich mache den Weg frei, können wir leicht variieren. Wir könnten sagen, ja, diesen dein Weg bin ich schon gegangen und du kannst mir folgen. Ich weiß, wie das Leben geht. Du kannst mir vertrauen. Du bist nicht allein. Ich bin an deiner Seite. Ich stehe zu dir. Ich bleibe bei dir. Ich bin dir treu, auch wenn du untreu bist. Ich lasse dich nicht los. Weil ich will, so sagt Gott, weil ich will, dass dein Leben gelingt. Weil ich will, dass du bei mir ankommst. Weil ich will, dass du mit mir in der Ewigkeit bist. Deshalb lasse ich dich nicht los. Vertrau mir. Ich bin an deiner Seite. Lass uns diesen dein Weg durch dein Leben gemeinsam gehen. Amen.